Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute wieder mit dem nächsten Gast. Ich begrüße den Carsten. Herzlich willkommen, Carsten. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Carsten ist Co-Founder von Independesk. Stell dich doch einmal bitte ganz kurz den Zuhörern vor und erzähl, was ihr mit Independesk macht.
Ja, hi. Danke für die Einladung.
Gerne.
Wir Independesk sind letztendlich das Airbnb der Arbeitswelt. Das heißt, mit uns kann jeder überall arbeiten. Wir sind eine Plattform, auf der jedes Unternehmen, was freie Schreibtische hat, die freien Schreibtische einstellen kann und an Leute aus der Nachbarschaft tagesaktuell und stundenaktuell vermieten kann. Mhm. Das Ganze funktioniert letztendlich so wie eine Carsharing-App, die man eben auf dem Handy hat, die man öffnet, wo man guckt, hey, wo habe ich denn in meiner Umgebung den nächsten freien Schreibtisch? Und das sind inzwischen über 350 Locations in ganz Deutschland und soll eine gute Alternative zum Homeoffice darstellen, einfach für Leute, die punktuell mal raus müssen, die sich mit Kolleginnen und Kollegen treffen wollen, die einfach Bock haben, mal wieder was anderes zu sehen als die eigenen vier Wände. Und das ist ganz unterschiedlich. Manche nutzen das eben tagtäglich und andere eben einfach ein-, zweimal im Monat, wenn sie es halt brauchen.
Also recht viel Flexibilität, würde ich jetzt einfach mal behaupten, die ihr dadurch schafft. Und ist das denn wirklich so, dass auch viele so viele freie Stellen in Anführungsstrichen haben, die dann auch besetzt werden können?
Ja, also gerade jetzt nach der Pandemie oder am Ende der Pandemie muss man natürlich sagen, dass alle Firmen damit konfrontiert sind, wie viel wird das eigene Office überhaupt noch genutzt. Das ist bei vielen Firmen noch gar nicht klar. Da müssen wir jetzt halt eine Lösung schaffen, die Flexibilität ermöglicht, die es auch den Mitarbeitenden ermöglicht, im eigenen Büro quasi kostenfrei dann sich einzumieten, damit die Firma sieht, okay, wie viel Kapazität wird überhaupt gebraucht, auch dauerhaft. Es gibt ganz viele Use Cases, wann Firmen ihre Schreibtische bei uns einstellen. Da gibt es das Startup, was einfach ein viel zu großes Gebäude gemietet hat, was natürlich sinnvoll ist, wenn man ganz schnell wachsen möchte. Und dann gibt es natürlich aber auch die Firma, die während Corona ein bisschen runterschrumpfen musste oder die sowieso viel mit Freelancern, also mit Externen zusammenarbeitet. Das heißt, die haben natürlich auch jede Menge Plätze frei. Aber der wohl größte Use Case dürfte im Moment sein, die eigenen Mitarbeitenden sind im Homeoffice und wollen das auch allen Umfragen zufolge 2 bis 3 Mal pro Woche nach der Corona-Pandemie auch weiterhin machen, dann ist natürlich eine ganze Menge an Platz frei. Sollten dadurch die Firmenbüros abgeschafft werden? Nein, auf keinen Fall. Das ist ein ganz wichtiger Ort, wo Firmenkultur entsteht und aufrechterhalten wird. Aber natürlich müssen die Bürobetreiber, die Unternehmen sehen, wie sie da das Büro effizienter nutzen können und ja, auch vielleicht das Büro ganz anders denken.
Okay, das heißt also, da ist schon ein Bedarf, der irgendwie gedeckt werden muss oder auch sollte, hat sich natürlich jetzt auch extrem gewandelt in den letzten, ja, Corona geht jetzt schon über einem Jahr, ich meine, wir haben schon Juni, also einem Jahr und ein paar Monaten, aber finde ich eine gute Mission, die ihr dort verfolgt. Und definitiv etwas, was ich noch nicht so auf dem Schirm hätte oder hatte. Deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass du hier bist und dass du so ein bisschen darüber berichtest. Jetzt habe ich mal eine Frage und zwar, das geht ja Remote Work, hybrides Arbeiten, ist eine Sache, die sich in den letzten Jahren schon verändert hat. Und ich habe ja jetzt auch schon gesagt, durch Corona noch ein bisschen mehr, das hast du ja auch nochmal unterstrichen. Aber was glaubst du, wie wichtig wird das denn in Zukunft noch auf Firmen zukommen, noch mehr sich diesem hybriden Arbeitsmodus für seine Angestellten oder Freelancer oder was auch immer es ist, letzten Endes anzupassen?
Ich glaube, das wird essentiell. Das wird ein Erfolgsfaktor für eine Firma sein. Es kommt jetzt darauf an, dass jede Firma ein Hybrid-Work-Model irgendwie ausarbeitet, sich überlegt, okay, wie ermöglichen wir unseren Mitarbeitenden hybrides Arbeiten? Wie enablen wir sie? Weil natürlich in Zukunft die Firmen auch daran gemessen werden, daran, wie flexibel man dort arbeiten kann. Ja. Und das wird natürlich langfristig dazu führen, dass die wirklich wichtigen Fachkräfte sich einfach daran orientieren, was ist möglich in einer Firma, wie flexibel sind sie, wie frei sind sie. In der Pandemie und auch schon davor hat durch die Digitalisierung natürlich ganz, ganz viel Freiheit ist dazugekommen. Und diese Freiheit, die können Firmen jetzt auch nach Corona nicht einfach so wieder droppen und sagen, hey, jetzt ist alles wie vor 5 Jahren, ihr müsst wieder jeden Tag ins Office und es gibt immer mal punktuell ein bisschen Homeoffice. Ich glaube, der Zug ist abgefahren und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da jetzt einfach ein Konzept zu haben und aktiv auf die Mitarbeitenden zuzugehen und sagen, was sie für Möglichkeiten haben, was man ihnen für Freiheiten gibt.
Ja, das heißt also, ich glaube sowieso, der Mensch ist ja ein Gewöhnungstier, sagt man da so schön. Und gerade jemanden dann wieder aus diesem Workflow rauszuholen, ist sehr schwierig. Und ich glaube, jetzt ist es vor allen Dingen auch so, dass Leute sich schon teilweise daran gewöhnt haben, vielleicht nicht mehr komplett im Homeoffice zu sein, aber halt ein paar Tage zumindest mal. Und das macht die Arbeitsstelle auch, glaube ich, einfach, wie du gesagt hast, deutlich attraktiver für einen neuen Angestellten, wo er weiß, dass er flexibel auch arbeiten kann.
Genau, aber es ist tatsächlich ja auch nicht nur gut für den Angestellten, sondern es ist auch gleichzeitig fürs Unternehmen gut, weil so viel CO2, wie durchs Pendeln ausgestoßen wird, das ist enorm. Das kann alles eingespart werden und das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil auch im Erreichen der Klimaziele von Unternehmen und ist auf jeden Fall ein toller Corporate Benefit, der geschätzt wird, auch gesellschaftlich.
Ja, also da spielt auch nochmal ganz anderer Aspekt mit rein, den vielleicht ganz viele auch nicht so beachten. Aber ich würde gerne nochmal zu dem Thema zurückkommen, was ihr mit Independence macht. Denn du hast ja gesagt, Unternehmen können dort ihre verfügbaren Schreibtische reinstellen und die können gebucht werden. Jetzt vielleicht eine solide Frage. Bedeutet das zum Beispiel auch, dass diese Schreibtische besetzt werden könnten von Mitarbeitern von anderen Unternehmen? Zum Beispiel von Konkurrenzunternehmen oder ist es ausgeschlossen?
Natürlich ist das möglich. Natürlich kann das sein. Ich würde aber behaupten, also entweder, wenn das Einzeloffices sind, dann ist da die Gefahr der Betriebsspionage jetzt nicht so hoch. Hm. Und außerdem ist es auch immer so, oder war auch schon vor Corona so, dass man sich als Konkurrenzunternehmen auch einfach einen Termin in der Konkurrenzfirma geben lassen konnte und so auch ins Gebäude gelangt ist. Ich glaube, Unternehmen müssen ihre Angst verlieren davor, dass sie überall ausspioniert werden. Viel wichtiger ist da tatsächlich die IT-Sicherheit, dass, wenn man das auch seinen eigenen Mitarbeitenden erlaubt, über einen Company-Account bei Independence beispielsweise, sich an einem dritten Ort einzumieten, in einer anderen Firma, dann ist es ganz wichtig, dass das eigene Equipment, also der eigene Laptop, auch gut gesichert ist, dass es da eine verschlüsselte Verbindung gibt, sodass man da gut arbeiten kann. Ich meine, man muss nur einmal mit der Deutschen Bahn fahren, da schlackern einem die Ohren, was Leute da am Telefon freiwillig preisgeben an Informationen. Ich glaube, am wichtigsten ist es einfach, dass man das Equipment gut sichert und dass man auch die Mitarbeitenden schult dahingehend, dass eben sowas nicht laut kommuniziert wird. Das hat aber auch im Übrigen in den eigenen Räumen mit den eigenen Kollegen, Betriebsgeheimnisse sollten nie laut gesagt werden. Aber tatsächlich ist das gar nicht so das große Thema, weil ganz, ganz viele Firmen, die haben gar nicht so, ich meine, wenn man krass sensible Informationen die ganze Zeit teilt, dann ist Independence möglicherweise nicht die richtige Lösung. Aber es gibt ganz viele Agenturen, ganz viele mittelständische Unternehmen auch, die einfach einen Raum frei haben jetzt und die den untervermieten wollen. Und das geht eben flexibel mit uns, wenn gerade keiner eben diesen Raum als Meetingraum haben möchte beispielsweise.
Ja, da muss man auch deutlich unterscheiden in der Kundenauswahl und auch in der Segmentierung der Zielgruppe, ob man die überhaupt haben will, beziehungsweise auch nicht, dann ist es vielleicht auch am Ende des Tages nicht die falsche Lösung, sondern der falsche Kunde, wie man so schön sagt. Denn man möchte ja auch nicht alles bedienen oder sollte wahrscheinlich auch nicht alles. Aber sehr, sehr schön. Kannst du vielleicht auch, also wichtig dabei zu sagen, ihr seid eine App. Also das Ganze funktioniert über eine App, die downloadbar ist im Android Store und im Apple Store. also Google Play Store. Und vielleicht um einen kleinen Überblick zu geben, wie lange macht ihr Independence schon?
Also die Idee ist tatsächlich vor Corona geboren. Ich hatte vor der Pandemie hatte ich ein Projekt, das hieß Outside Society. Das war ein Konferenzraum, den man überall dorthin stellen kann, wo man normalerweise seine Freizeit verbringt. Also in den Wald oder an den Strand oder auf den Berg. Und das war ein super inspirierender Ort, weil den kann man in alle Richtungen aufklappen und kann da eben trotzdem ja mit Strom, mit Wi-Fi, mit Kaffeemaschine ein Meeting mitten im Wald abhalten. Und damals habe ich allen Leuten erzählt, mit uns kann man überall arbeiten. Und das stimmte auch so ein bisschen. Halt an den Stellen konnte man arbeiten, wo man normalerweise nicht arbeiten konnte. Aber ich hatte immer weiter dann eben das Bedürfnis, ja, dass man wirklich was entwickelt, womit Leute überall arbeiten können. Innerhalb von einer Laufweite von 500 Metern mindestens 3 Auswahlmöglichkeiten, deutschlandweit. Das ist mein großes Ziel und deswegen habe ich vor einem Jahr Independence gegründet und an den Start gegangen mit unserer App. Sind wir im September, Mitte September. Und das war tatsächlich nicht ganz so eine gute Zeit, um damit live zu gehen, weil wir erinnern uns, danach, einen Monat später, ist der längste 2-wöchige Lockdown der Welt verkündet worden, der jetzt wirklich, weiß ich nicht, ein halbes Jahr angehalten hat, ganz schön lange 2 Wochen. Und in der Zeit war es ja gar nicht gewünscht, dass Leute an einen dritten Ort gehen, um zu arbeiten. Ja. Nur um nochmal dritte Orte zu erklären, was heißt das, wenn ich dritte Orte sage? Damit meine ich wirklich andere Büros anderer Unternehmen, damit meine ich Coworking Spaces, damit meine ich Hotels, Eventflächen, aber eben auch spezielle Orte, Cafés, Restaurants, wie zum Beispiel das Restaurant im Berliner Fernsehturm. Das ist auch bei Independence mit dabei, da kann man auch arbeiten, ist eben ein dritter Ort. Und das meine ich, wenn ich von dritten Orten spreche.
Ja, schöne Erklärung nochmal hinterhergehauen. Und ich finde auch spannend, dass du über Herausforderungen sprichst, dass das auch vielleicht nicht der optimalste Zeitpunkt war, um zu launchen. Aber ich glaube, dort habt ihr eine ganze Menge gelernt. Und in dieser Zeit, die bis jetzt vorangeschritten ist. Und lass uns doch gerne darüber reden, was hat sich seitdem verändert? Vielleicht zum jetzigen Stand einfach mal sagen, wie viele Leute, weil ihr bedient ja, ihr braucht ja beide Seiten, ob das jetzt Coworking Spaces sind, ob das jetzt der Fernsehturm ist, also Flächen, wo man arbeiten kann, also Unternehmen, die es irgendwie anbieten, die damit bestimmt auch Geld verdienen, hast du ja schon angeteasert, kannst du ja gleich auch nochmal gerne sagen. Und auf der anderen Seite auch Leute, die es halt buchen. Das heißt, ihr seid ein Two-Sided Marketplace, der beide Seiten bedienen muss. Bei wie vielen steht ihr aktuell auf beiden Seiten roundabout?
Also wir haben auf der Nutzerseite sind es jetzt so knapp 2000 User, was natürlich schön ist dafür, dass im Großteil der Zeit gar nichts ging. Aber es zeigt eben auch den enormen Bedarf in dem Bereich. Auf der Spaces-Seite haben wir jetzt 350 Spaces, was auch mega cool ist, weil inzwischen sind wir nicht mehr nur in Berlin. In Berlin sind wir gestartet im September. Aber wir haben dann ziemlich schnell auch festgestellt und mit anderen großen Firmen auch gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir ganz Deutschland abdecken. Weil natürlich große Firmen in allen großen Städten irgendwelche Mitarbeitenden haben und die sollten dann natürlich alle auch darauf zugreifen können und sich flexibel einbinden können.
Und seitdem seid ihr dann aber auch in allen Städten verfügbar. Also ihr seid nicht Stadt für Stadt expandiert, sondern habt das Feedback bekommen. Das wäre mega geil, dass, wenn ihr überall in Deutschland wärt. Und seitdem seid ihr auch überall in Deutschland unterwegs.
Genau so. Also es kann sein, dass wir in der einen oder anderen Stadt noch nicht super flächendeckend sind. Das geht auch nicht bei 350 Spaces. Aber daran arbeiten wir. Wir haben hier ein großes Vertriebsteam, mit dem wir, also hier in-house bei uns und da geht es eben einfach nur darum, dass wir viele Orte sammeln. Und das ist für uns einfach super wichtig, dass wir das als Service auch haben, weil irgendwann wollen wir das Pendeln komplett abschaffen, dass Leute in Laufweite das eben machen können. Jetzt sagt man vielleicht, okay, nimm dir doch einen Coworking Space, aber wo sind denn die meisten Coworking Spaces? Ganz, ganz viele Coworking Spaces sind in Stadtzentren. Da geht es dann für uns natürlich auch darum, Orte zu finden, die in den Randregionen, in den Randbezirken von Städten eben sind. Auf dem Land gibt es tatsächlich immer mehr Coworking Spaces jetzt. Aber für uns geht es eben darum, einfach auch viele unterschiedliche Orte zu finden.
Ja, das hast du aber auch schon angesprochen. Es gibt auch, kannst du auch mal ein paar Jungs, die haben das nur für Coworking Spaces gemacht, aber das ist ja auch der Grund, warum ihr nicht nur Coworking Spaces macht. Sonst wäre das Ganze ja auch nur begrenzt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Coworking Spaces es in Deutschland gibt, aber bestimmt vielleicht an der Zahl dann wirklich nur 350. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sogar weniger, ich weiß es nicht. Ja. Aber dann werdet ihr sehr begrenzt aufgrund der Anzahl. Und Jetzt hast du gesagt, also 350, schon mal großen Respekt dafür, und über die 1000 Nutzer, auf die muss man auch erstmal kommen. Heißt das denn dann wirklich 1000 Nutzer, die dann auch schon mal ein Table gebucht haben oder die ihr einfach verzeichnen könnt, die zum Beispiel einen Account bei euch angelegt haben?
Nee, also App-Downloads haben wir tatsächlich viel mehr. Aber ja. Das sind wirklich registrierte Accounts und die eben punktuell auch buchen. Wie gesagt, Independesk ist ja nicht darauf ausgelegt, dass man da jeden Tag bucht, sondern ja. Independesk ist darauf ausgelegt, dass man punktuell bucht. Immer wenn man es gerade braucht, wenn man mal zwischen zwei Terminen irgendwie 2-3 Stunden hat in einem anderen Stadtteil und sich das Pendeln eben nicht lohnt. Oder wenn man das Kind zur Kita gebracht hat und da nicht viel pendeln möchte, sondern sich einfach in Kita-Nähe sich was suchen möchte. Für solche Use Cases ist es gut geeignet. Dafür haben wir es gebaut und dafür wird es genutzt.
Ja, super. Und was glaubst du mal so als Einschätzung von dir, auf wie viel Spaces muss ihr so wirklich kommen, damit ihr so euer Ziel erreicht? Also wenn ihr jetzt bei 350 seid, dann müsst ihr bestimmt eine Schippe drauflegen. Ne? Ich bin gespannt auf deine Einschätzung, was du so denkst, auf wie viel ihr kommen müsst an Spaces overall, damit man halt auch wirklich sagen kann, so in Nähe von 500 Metern quasi zu Fuß kann ich quasi flexibel arbeiten.
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube gar nicht, dass das so unrealistisch ist. Ich glaube, wir brauchen 5.000 bis 10.000 Spaces deutschlandweit. Natürlich werden wir dann nicht in allen Regionen super krass verfügbar sein, aber wir werden in allen Regionen verfügbar sein. Das ist wichtig. Ich glaube nicht, dass wir jetzt dadurch, also dass 350 super wenig sind. Ich glaube, dass das schon eine Menge ist. Wenn man sich auch mal unsere Karte anguckt online, auch auf unserer Website kann man das ja machen oder eben in der App, dann sieht man schon, da sind ganz, ganz viele Stecknadeln, die gerade zur Verfügung stehen. Aber wir sind eben am Anfang, so ist das halt, wir sind ein Startup und das heißt eben nicht, dass da die großen Budgets hinterstecken. Das heißt, dass wir sukzessive jetzt daran arbeiten, immer mehr Spaces zu gewinnen. Und ich denke, dass wir das in einer annehmbaren Zeit auch realisieren werden.
Ja, das muss man auch so sagen. Ne? Also das, was ihr bis jetzt schon gemacht habt, ihr seid da auf einem sehr guten Weg. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir darüber sprechen. Denn jetzt kommen wir nämlich mal zu dem Thema, wie habt ihr es denn überhaupt geschafft, auf diese Zahlen zu kommen innerhalb dieser kurzen Zeit? Denn du hast ja gesagt, gelauncht habt ihr offiziell letztes Jahr im September. Ist ja also noch nicht mal ein Jahr her. Quasi fehlt euch noch ein Quartal, wenn man es jetzt mal so nennt. Wir haben heute den 15. Juni, nur als Info für den Zuhörer. Wie habt ihr das denn angestellt? Also ich gehe mal eher davon aus, gezwungenermaßen musstet ihr euch zuerst auf die Spaces stürzen, weil sonst bringt das Ganze ja nichts. Was war vielleicht mal als normale Frage für euch oder für dich overall vielleicht auch schwieriger? Waren es die Spaces oder der Endnutzer?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Pain Points bei beiden. Was war schwieriger? Ein Space ist tatsächlich schwierig zu gewinnen. Ein Endnutzer ist schnell mal begeistert und probiert das aus. Wir haben zum Glück ganz, ganz viele wissbegierige, neugierige Menschen in Deutschland. Ein Space davon zu überzeugen, dass auch eine Stundenbuchung sinnvoll ist oder eben auch ein Unternehmen davon zu überzeugen, dass den eigenen Space reinzustellen, wenn man halt mit Coworking noch nichts am Hut hatte, das ist tatsächlich schwierig und ist tatsächlich auch ein bisschen schwieriger, als ich anfangs erwartet hatte. Aber es ist auf jeden Fall managebar. Bei den Usern ist es einfach ganz, ganz viel Word of Mouth. Es geht ganz, ganz viel natürlich über Empfehlung. Die Leute, die uns begeistert nutzen, die müssen weitererzählen, dass es uns gibt, müssen andere anstecken mit dem flexiblen oder hybriden Arbeiten. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Learnings, so, die wir jetzt natürlich auch immer weiter ausbauen. Also Empfehlungsmarketing ist bei einer Plattform extrem wichtig. Aber das kennt man ja auch von anderen Use Cases. Das kennt man von Uber, das kennt man von Airbnb. Davon weiß man schon, dass das ein extrem wichtiger Bestandteil des Marketings ist.
Ja, ich meine, macht doch irgendwie ein bisschen Sinn, dass du auch die Spaces angesprochen hast. Ich meine, du hast ein ganzes Vertriebsteam dafür. Und deswegen würde ich sagen, starten wir mit den Spaces. Was macht das Vertriebsteam? Also, wie gewinnt ihr neue Spaces? Vielleicht kannst du mal die Journey so ein bisschen beschreiben, weil du hast ja auch gesagt, du musst denen ja auch klar machen, warum sie vielleicht ihren Space untervermieten sollen und warum das vielleicht stündlich passieren sollte. Erzähl mal so, plauder mal ein bisschen aus der Praxis.
Ja, gerne. Also in unserem Sales-Team ist es tatsächlich so, dass natürlich sehr viel telefoniert wird, einfach um auch ganz viel zu erklären. Mhm. Natürlich muss man sich den Funnel immer so bauen, dass man telefoniert, dass man die Leute davon überzeugt. Wir wollen niemandem irgendwas verkaufen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das ist, glaube ich, grundsätzlich eine Sales-Weisheit, die man intus haben sollte. Umso erstaunter bin ich manchmal, was ich für Sales-Anrufe kriege, wo mir wirklich alles Mögliche verkauft werden soll. Nein, wir wollen den Leuten sagen, dass es uns gibt. Wir erklären ihnen dann, was ist Independesk, was hat Independesk für Vorteile. Dann sind schon viele eigentlich begeistert, müssen das natürlich oft noch intern dann besprechen. Und Dann schickt man eine Follow-up-Mail pointet nochmal so ein bisschen die wichtigen Punkte heraus, die für den individuellen Space dann vielleicht auch von Relevanz waren im Gespräch. Und dann, im Idealfall, registrieren sich die Spaces. Und das passiert tatsächlich. Und das kann man eigentlich ganz gut verfolgen, wie das auch gemacht wird. Natürlich gibt es auch ganz, ganz viele, für die das nicht in Frage kommt oder noch nicht in Frage kommt, weil da einfach noch ein ganz anderes Mindset vorherrscht.
Das heißt, das Framing muss natürlich auch passieren. Ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Wie viele Sales-Leute habt ihr da sitzen?
Wir sind zu viert. Ganz großes Sales-Team ist sicherlich, stellt man sich vielleicht was anderes drunter vor, aber für ein kleines Startup wie uns, was eigenfinanziert läuft bis jetzt, ist das tatsächlich eine Menge. Das ist aber auch nötig und sinnvoll in der jetzigen Situation. Weil wir wollen ja am Ende...
Ja, und die nehmen dann... Sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
Weil wir wollen ja am Ende einen guten Service für unsere User generieren. Und das geht eben nur, wenn wir viele Spaces auf unserer Plattform haben.
Ja, definitiv. Und die nehmen dann wahrscheinlich einfach ganz klassisch den Telefonhörer in die Hand, machen Kaltakquise in Form von Anrufen, basierend darauf, dass sie vorher wahrscheinlich recherchiert haben. Und wie funktioniert so ein klassischer Anruf? Ich mache immer so gerne ein Beispiel. Du hast ja bestimmt auch schon mal selber telefoniert. Wie ruft ihr bei so einem Space an und was sagt ihr dann?
Wenn ich das jetzt so sage, dann klingt das so wahnsinnig trivial, aber es tatsächlich stellen wir uns einfach erstmal kurz vor und sind einfach sympathisch. beschreiben, was wir machen und sind begeistert, überzeugt von uns selbst. Das sind Sales, das ist extrem wichtig im Vertrieb. Und dann fragen wir irgendwann, ob diejenigen auch Bock haben, mitzumachen. Und dann ist natürlich, das ist dieser Moment der Wahrheit, wo ganz, ganz viele dann sagen, ja, schick mir mal noch Informationen zu. Manche sagen aber auch gleich, hey, cool, bin ich mit dabei, ist was komplett Neues. Also letztendlich ist es ja etwas, was es bisher so noch nicht gab, dass man sein eigenes Büro irgendwo hochladen kann und da dann Leute aus der Nachbarschaft kommen. Für viele ist das super spannend, eben nicht nur aus Geldgründen, sondern eben auch, um die Nachbarschaft kennenzulernen und um sich da zu vernetzen. Für Hotels ist es grandios, um eben die eben coole Leute reinzukriegen aus der eigenen Stadt. Ich habe selten so viele Hotels kennengelernt wie im letzten Jahr, in denen ich irgendwie gearbeitet habe. Beispiele bringen ist auch super wichtig in Sales Calls, dass man einfach sagt, was sind die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Das ist ja super relevant, dann können die Leute sich das auch besser vorstellen, dann ist man auch ein Mensch am Telefon und nicht ein Roboter. Das ist wichtig. Und dann hat man Erfolg, wenn man es gut macht, wenn man es sympathisch macht, wenn man es empathisch macht. Ich glaube, es ist wichtig, eben nichts verkaufen zu wollen. Das ist auch keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern man muss da schon sehr individuell auch gucken, was haben die Spaces selbst auch für Fragen, für Sorgen, für Anforderungen, und auf die muss man eingehen, weil eine Lösung, die irgendwie es allen recht machen will, macht es keinem recht. Und wir behalten uns diese Flexibilität eben da, auch auf die Spaces einzugehen und denen individuelle Wünsche auch zu erfüllen und möglich zu machen.
Ja, ein schöner Abschlusssatz in Bezug darauf. Ich muss dir aber noch eine Anschlussfrage stellen, weil die fällt mir ein und ist bestimmt auch spannend für einige Leute da draußen. Denn jetzt haben wir gehört, was ihr so macht, wie das Ganze so abläuft. Jetzt stelle ich dir einfach mal so eine Frage, wie viel telefoniert ihr denn am Tag? Also wie viel Spaces klappert ihr so am Tag ab? Was würdest du so schätzen?
Naja, also das ist wirklich abhängig vom Tag und auch abhängig von den Gesprächen, die man führt. Sollen ja alles auch qualitativ hochwertige Gespräche führen. Klar. Also pro Person ja, wenn man nicht viel Kundenkontakt hat an dem Tag oder Kundensupport, dann schafft man schon so 30 bis 40 Spaces. Das sollte man auf jeden Fall schaffen. Und dann steht man mit denen in Kontakt und dann steht man auch mit manchen wieder im Kontakt, die einfach noch eine Rückfrage haben oder wo man selber nochmal nachfragt, hey, was ist denn jetzt mit euch? Genau.
Ja, aber das ist ja schon mal eine gute Schlagzahl. Nimmt man das Ganze mal 4, dann weiß man ja ungefähr, was da für Aufwand hintersteckt. Und das ist ja ganz normales Klinkenputzen, sagen wir ja immer dazu. Das heißt also, ja, Fleißarbeit.
So ein aber bisschen. Klinkenputzen klingt so unpersönlich. Es geht da ja auch ganz viel auch darum, Beziehungen aufzubauen zu ganz tollen Leuten, die da eben ihren Space haben und die mit denen man da sprechen kann. Also wir sind nicht der Vertriebler mit dem Vertriebskoffer. Das will ich einfach nicht erwecken, das Bild. Und wir merken auch, wenn wir Leute anrufen, die freuen sich, dass wir anrufen. Die freuen, wenn wir fragen, hey, wie läuft's und was macht ihr und womit struggelt ihr gerade? Was sind eure Pain Points und was läuft gerade gut? Leute wollen mit Leuten reden und insofern, ja, ist es kein richtiges Klinkenputzen.
Ja, vielleicht herrscht auch einfach ein Vorbild, was man damit quasi in Verbindung bringt. Für mich geht es meistens eher darum, dass du mit jemandem sprichst, der noch nicht vorher was von dir gehört hat, in den meisten Fällen. Das heißt also, kannst du es ja auch von Door zu Door machen. Heute passiert das halt einfach relativ wenig, weshalb so dieses Bild dort herrscht. Der typische Vertriebler mit seinem Vertriebskoffer, der jetzt von Door zu Door rennt und die Klinke putzt, und einen nach dem nächsten Kontakt abarbeitet. Im Prinzip macht man das auch so im Telefonvertrieb, natürlich mit ganz anderer Datengrundlage, als man das vorher macht. Und ich sehe es auch absolut richtig so, also es ist ja eine super positive Rückmeldung, wenn die Leute sich freuen, dass ihr anruft. Und man muss ja auch erstmal dahin kommen, dass die Leute einem überhaupt erzählen, was die Pain Points sind. Denn, wie gesagt, die haben ja vorher nie was von dir gehört und die denken sich dann auch, wenn mich jetzt einfach jemand anruft und fragt, ja, was sind momentan deine Sorgen in Bezug auf Bürovermietung? So, dann denkt er sich ja auch, ja, warum soll ich dir das jetzt erzählen? Also zu dem Punkt musst du ja erstmal kommen. Und ich glaube, wie man das Ganze macht, ist immer auf eine empathische Art und das, was du erzählt hast, immer sehr wichtig dabei, Mensch zu bleiben, das so oder so. Und die sowieso nur auf harte Schlagzahl gehen, die werden vielleicht auch Erfolg haben, aber die werden sich auch bei einigen versauen, die man dann vielleicht nicht mehr wiederholen kann. Ne?
Genau.
Das war einfach nur wichtig. Aber dann haben wir das doch schon mal betrachtet. Also die Spaces macht ihr wirklich ausschließlich über euer Vertriebsteam, also klassische Telefonakquise und Follow-ups etc. Wie sieht es denn auf der Kundenseite aus? Was macht ihr denn da, um, wenn ihr jetzt die Spaces habt, müsst ihr auch irgendwie dafür sorgen, dass die Spaces Buchungen bekommen, denn sonst ist ja auch der Space nicht zufrieden, gehe ich mal von aus.
Das stimmt. Und da ist tatsächlich Performance-Marketing und Empfehlungsmarketing das Wichtigste, was man machen kann. Mhm. Da ist es einfach wahnsinnig wichtig, auf relevanten Keywords gefunden zu werden, eine gute Site-Performance zu haben, aber eben auch Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, dass User, zufriedene User, sich das auch gegenseitig erzählen können und weitergeben können. Ja. Ja, das kennt man von ganz vielen anderen Apps, von Carsharing-Apps kennt man das ganz viel. Empfehle es deinem Freund und ihr beide erhaltet ein Goodie. Das gibt es ja ganz, ganz viel. Und das ist, denke ich, auch mal ganz sinnvoll für unser Businessmodell.
Ja, das heißt also, als ihr die Spaces hattet durch den Telefonvertrieb, habt ihr dann irgendwann begonnen, mal damit anzukurbeln, dass die auch Buchungen bekommen und eure Hebel dafür waren, Performance-Marketing und Empfehlungsmarketing. Aber bei Performance-Marketing, das Budget, das nötige Kleingeld dafür braucht man ja auch überhaupt erstmal, um damit loszulegen. Ne? Und du hast ja gesagt, ihr seid komplett bootstrapped. Das heißt, wie sah das da bei euch aus? Was habt ihr da so ausgegeben, dass ihr euch das als Startup im Prinzip auch leisten könnt? Ich sage das auch immer nur, weil du kennst das bei Startups, dass die Budgets sind meistens eher Richtung Null oder minus Null. Ja. Was war so eure Erfahrung?
Ein paar Tausend sollte man trotzdem dafür einplanen. Das ist wichtig. Es ist aber auch gleichzeitig, auch da möchte ich mal wieder jetzt auf den Boden der Realität zurückkommen, wichtig zu gucken, in was für einem Kontext mache ich jetzt gerade, schalte ich diese Anzeigen. Mhm. Weil wenn gerade keiner raus darf, dann ist das auch nur so mäßig sinnvoll, den eigenen Service definitiv zu bewerben. Ne? Deswegen haben wir da auch tatsächlich dann eine ganze Menge auch gestoppt, was jetzt einfach weitergeht. Jetzt seit ein paar Wochen merken wir wirklich wieder, wie es anzieht und wie Leute das exzessiv nutzen. Das ist schön zu sehen. Aber Marketing ist nur so gut wie der Kontext. Und dementsprechend mussten wir da eine Pause einlegen damit.
Okay. Das heißt, auch ein paar tausend Euro, die ihr dann wahrscheinlich auch monatlich dort ausgegeben habt, sonst wird sich das Ganze wahrscheinlich auch gar nicht lohnen. Aber das ist ja immer nur die erste Seite, die ja eigentlich nur dazu führen sollte, zumindest in eurem Fall, einen Download zu generieren, weil alles andere, was danach kommt, kann zu wenig mit Marketing beeinflussen, zumindest so lange nicht, bis er der User dein Zielgruppenbesitz ist und du ihn irgendwie wieder erreichen kannst. Ausgeschlossen sind jetzt mal Retargeting. Was passiert denn danach? Also was habt ihr danach gemacht, um den User auch dahin zu führen, eine Buchung zu machen, auch einfach in seinem entsprechenden Space, in seiner Umgebung?
Tatsächlich liegt bei uns der App-Download und die erste Buchung ziemlich dicht beieinander, erfahrungsgemäß. Okay. Das heißt, wir haben da gar nicht so die große Zeit der Überbrückung. Natürlich gibt es auch Leute, die sich die App runterladen und mal gucken und das dann niemals benutzen werden. Das ist, hat man, glaube ich, immer. Aber die Leute, die interessiert sind, die überzeugen wir mit unserem Angebot. Und darüber haben wir eben schon ganz lange gesprochen. Das heißt, ich glaube, wer sich in unserer App mal ein bisschen umschaut, der findet ganz spannende Orte, an denen man arbeiten kann. Auf dem Fernsehturm, auf dem Schwimmbad. Wir haben schon so ein paar coole Locations. Ja, deswegen glaube ich, ist da nicht so die das Problem, die Leute bei der Stange zu halten. Natürlich machen wir trotzdem auch natürlich ganz viel mit Newsletter-Marketing. Das ist etwas, was, wenn es genehmigt wurde von demjenigen, dann ist es natürlich ein tolles Tool, um denjenigen auch zu informieren, was gibt's für Neuigkeiten. Das ist jeder Firma, jedem Unternehmen ans Herz zu legen, einfach ja viel zu kommunizieren. Unabhängig davon finde ich es immer wichtig, dass man auch im Gespräch bleibt, dass man selber eben auch präsent ist in den sozialen Netzwerken, dass man Content produziert, dass man ja vielleicht auch ein bisschen in der Presse präsent ist. Das ist auch tatsächlich sehr wichtig, weil die Leute, die App heruntergeladen haben und noch nicht genutzt haben, die buchen dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn sie es im Radio gehört haben.
Mhm. Okay, das heißt also, ein allumfassender Mix ist wichtig, denn der erste Touchpoint führt sehr selten dazu, dass jemand sich einen Account anlegt und direkt was bucht. Ist einfach so. Ihr habt das Glück und es war auch definitiv eure Arbeit, denn ihr habt ja dann auch so eine gute App gebaut, dass Downloadzahlen und Registrierungs-Buchungen sehr dicht beinander liegen. Ist sehr oft nicht so.
Nee, tatsächlich,
Also.
tatsächlich, nee, Downloadzahlen und aktive User liegen nicht dicht beieinander,
Okay, sorry.
sondern der Abstand zwischen Download und Buchung liegt dicht beieinander. Aber es gibt
Okay.
trotzdem natürlich auch ganz viele, die die App einfach runterladen aus Interesse und sich
Dann nichts damit
dann nichts
anfangen.
zur Buchung kommt. Genau.
Okay, ja gut, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Wollte
Ja.
nämlich sagen, das ist eigentlich eine Sache, die, ja, ich sage halt immer wieder, die Downloadzahlen interessieren eigentlich niemanden. Klar wird damit mäßig auch immer, wie soll man sagen, eigentlich, man sagt ja heutzutage, damit wird geflext. Also was soll ich dazu anders sagen? Also damit wird sich poliert und wird gesagt, wir haben so und so viele Zahlen. Aber wenn man das nüchtern betrachtet, interessiert es eigentlich niemanden. Weil du kannst so viele Downloads haben, das heißt immer noch nicht, dass jemand die App benutzt. Und ich habe auch mal, es war mal ein Beitrag bei uns auf LinkedIn, dass ich glaube 95% aller Google Play Store Nutzer benutzen, haben nach 90 Tagen die App gar nicht mehr auf dem Handy. Und das
Das
ist
ist krass. Das ist
krass.
krass. Das ist bitter. Aber
Das ist sehr
andererseits
bitter.
muss man natürlich auch sagen, es gibt ja heutzutage Apps für alles Mögliche. Bei uns geht es jetzt um eine App, die einem im Alltäglichen echt eine Menge hilft. Aber wenn ich so sehe, was so rausgegeben wird, ich meine, ich musste mal, irgendwie, das war noch vor ein paar Jahren, als ich studiert habe, mussten wir für die AOK, also für die Krankenkasse, uns Gedanken über eine App machen. Die AOK alleine hat irgendwie sechs unterschiedliche Apps. Keine Ahnung, wer da ein Konzept mal geschrieben hat. Es ist einfach traurig, was alles heutzutage als App released wird, weil es einfach den Wald ganz schön voll macht und auch
Ja.
die Handys voll macht. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt, ich habe, glaube ich, so vier Home-Bildschirme, die ich auf meinem Handy habe. Ich bräuchte davon nur einen. Und
Ja.
davon so regelmäßig nur einen halben. Das heißt, ich glaube, so geht es vielen von uns. Es ist wahnsinnig viel Schrott drauf. Man hat sich immer mal irgendwelche Gimmicks runtergeladen. Kann man eigentlich alle löschen. Insofern verstehe ich das auch, wenn du sagst, dass viele, die nach 90 Tagen nicht mehr drauf haben oder nach 60.
Ja, nee, ist auch so. Jetzt musst du natürlich mal, vielleicht kannst du es ja auch verraten. Jetzt wissen wir jetzt so an die 1000 Nutzer auf der Registrierungsseite. Einfach jetzt mal so, damit man den Unterschied auch kennt. Wie ist das bei euch? Was habt ihr an Downloadzahlen?
Die Downloadzahlen, die habe ich tatsächlich jetzt nicht parat, aber es sind auf jeden Fall über 10.000. Also es sind echt,
Ja,
echt,
okay.
echt viele Downloads.
Echt
Und
auch
das
viel
ist,
mehr.
ja, ist aber auch okay. Ganz, ganz viele Leute haben das ja jetzt auch einfach noch nicht genutzt, auch noch nicht nutzen können,
Ja, das stimmt bei euch natürlich auch nochmal.
weil das Geschäftsmodell gerade so nicht möglich war. Das wird jetzt sukzessive immer weiter anziehen und ich freue mich da mega drauf. Und wir sehen das ja auch, dass Leute sich dann auch einfach irgendwann einen Account anlegen. Geht jetzt halt an die Aktivierung, Reaktivierung.
Ja, also nochmal, das ist völlig normal, aber man muss auch immer noch sagen, immer noch besser jemand, der die App mal gedownloadet hat, als jemand, der noch nie was gedownloadet hat.
Genau.
Also das ist ja schon der erste Touchpoint. Ich sage immer nur, bei einer App ist es so, du hast einen Weg mehr, weil du musst etwas runterladen und dann musst du es öffnen. Also es sind eigentlich zwei, drei Wege mehr und dann musst du meistens noch einen Account anlegen. Das ist nicht wie auf einer Webseite, so du kommst irgendwie drauf, direkt geht's los. Bam, ist einfach nicht so. Und das Lustige dabei ist ja, und das wird ja so krass unterschätzt, wie im E-Commerce auch, du willst auch gar nicht wissen, wie wenig Zeit die Leute haben. Die haben nach 2 Sekunden vergessen, dass sie gerade eine App gedownloadet haben und sind schon irgendwie wieder im nächsten Tab unterwegs auf Instagram oder wo auch immer. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach viel zu gering. Und das
Absolut.
wollte ich einfach nur klar machen. Und
Wichtig ist halt, dass man in einen Painpoint reintrifft von demjenigen. Dann vergisst das auch tatsächlich nicht. Wenn es eine reine Entertainment-App ist, dann mag das so sein. Wenn das aber eine Service-App ist, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn der Grund des Downloads nicht ist, oh, ich schau mal, sondern ich habe diesen Pain, ich möchte mir gerne irgendwo mal flexibel was buchen. Und dann da eben das ja, einfach auszuprobieren.
Ja, du, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr verschiedene Ansichten bei und jeder ist da auch anders unterwegs, aber ich glaube, im Allgemeinen kann das auch jeder so mäßig nachvollziehen. Also es soll auch gar kein Front sein, weil auf irgendeine Art und Weise wird immer mit Zahlen ein bisschen gespielt. Das ist halt einfach normal. Also das ist überall so. Aber ich finde, den Fokus darauf ist immer derjenige, der am Ende des Tages die App nutzt. Und es soll auch das Ziel sein, weil sonst bringt auch das, was du mit deinem Unternehmen machst, den Wert, den du vermitteln wirst oder willst, macht gar keinen Sinn, weil der User erfährt ja gar nicht diesen Wert. Das heißt also, das war einfach nur nochmal wichtig. Sehr schön, Carsten. Du hast einen sehr, sehr guten Überblick gegeben. Wir sind jetzt auch schon bei 40 Minuten angekommen. So schnell geht die Zeit rum. Erstmal an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch eine Abschlussfrage stellen,
Ja, gerne.
dass wir so Richtung Abschluss kommen. Und zwar jetzt dadurch, dass sich das alles verändert hat, stelle ich gerade dir jetzt einfach noch mal die Frage: Wo siehst du denn die Zukunft des hybriden Arbeitens, gerade für Firmen auf jeden Fall? Vielleicht kannst du da noch mal einen größeren Ausschwung machen. Und in welchem Zusammenhang siehst du Independes dort, was sich in Zukunft bei euch noch ändert, was für Firmen vielleicht attraktiv ist?
Ja, gerne. Also wir haben ja Firmenaccounts. Das heißt, Firmen können für ihre Mitarbeitenden Employee-Accounts bei uns einrichten und die haben dann ein monatliches Limit, bis zu dem sie buchen können, also ein Geldlimit, wo sie dann eben ja Independence-Plätze buchen können. Und das Ganze wird dann über die Firmenrechnung abgerechnet. Das ist etwas, wo ich auf jeden Fall weiß, in die Richtung geht es. Immer mehr Firmen werden das ihren Mitarbeitenden als Alternative zum Homeoffice, aber vielleicht auch als Alternative zum Firmenwagen anbieten, weil wichtig ist, dass man in einer produktiven Umgebung arbeitet. Und ob das nun im Company Office ist, wo man jeden Tag eine Stunde hinpendelt, oder eben um die Ecke in einem produktiven Space, sei mal dahingestellt, ne? Ich glaube aber, es ist viel wichtiger für Firmen noch, dass sie an die Hand genommen werden, dass man sie unterstützt, ein hybrides Modell auszuarbeiten. Und deswegen unterstützen wir da auch tatsächlich mit unserem Team, dass wir Firmen aktiv beraten. Es geht eben nicht darum, eine Lösung zu verkaufen, sondern es geht darum, eine individuelle Lösung zu finden. Wie wollen denn die Mitarbeitenden mit Homeoffice in Zukunft umgehen? Das ist von Firma zu Firma super unterschiedlich, hängt natürlich auch von der Länge des Arbeitsweges ab. Dann eben, was für Ambitionen hat die Firma selber, wenn es ums eigene Office geht? Ist die Firma bereit, das eigene Office noch mehr kollaborativ zu gestalten? Also so, dass man mehr Meetingräume hat und einfach ja in den Firmenräumen mehr Platz für Firmenkultur gibt. Eben weg von diesen Einzeloffices. Ich denke, da wird sich ganz, ganz viel tun, auch räumlich. Viele Firmen werden sich verkleinern, viele Firmen werden einfach umbauen. Ich glaube, es gibt wenig Firmen, wenig Betriebe, für die das alles irrelevant ist. Aber an der Stelle gehen wir gerne rein als Independesk und sagen, hey, lasst uns mal sprechen, was ihr genau benötigt. Da helfen wir super gerne. Wir haben uns jetzt ein Jahr damit beschäftigt. Wir wissen, was es gibt. Wir wissen, was viele Firmen brauchen, welche Bestandteile so eine Hybridstrategie haben sollte. Das ist etwas, wo wir reinspringen und wo wir super gerne unterstützen.
Ja, super. Vielen, vielen Dank, lieber Carsten. Ich glaube, das war ein sehr, sehr
Ja.
gutes Abschlusswort. An der Stelle auch nochmal vielen Dank, dass du Teil dieses Podcasts warst oder bist und darüber berichtet hast. Und ich bin sehr gespannt und lade dich natürlich auch nochmal recht herzlich ein, wenn irgendwie Ende Q4, Anfang neues Jahr dann nochmal in der Journey zu berichten, was sich vielleicht
Ja.
verändert hat, weil jetzt durchleben wir eine krasse Zeit und Lockdown-mäßig lockert sich gerade wieder alles. Und ich glaube, ihr nehmt gerade erst Fahrt richtig auf. Und da dann nochmal zu berichten, würde mich, glaube ich, sehr freuen und einige Zuhörer auch.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das mache ich super gerne. Ich glaube, in den nächsten Monaten wird einfach so viel noch abgehen. Es ist unfassbar. Alle Leute werden rausstürmen und sich überlegen, okay, von wo kann ich flexibel arbeiten? Wo kann ich mich inspirieren lassen? Das ist jetzt alles wieder möglich, und das ist richtig schön.
Ja, und darauf freue ich mich auch. An der Stelle sage ich dann vielen, vielen Dank auch an dich, lieber Zuhörer, dass du es ja, dir die Folge bis hierhin angehört hast. Falls sie dir gefallen hat, lass dieser Folge, diesem Podcast bitte eine Sternebewertung da. Und falls du natürlich auch Gründer bist, so wie der Carsten, so wie ich, dann kontaktiere mich am besten auf LinkedIn, dann nehmen wir vielleicht auch bald eine Folge auf, würde mich sehr freuen. Und ansonsten, falls du natürlich auch gerne flexibel arbeiten möchtest, dann ist Independesk, glaube ich, das Richtige für dich. Oder falls du eine Firma hast mit einer Bürofläche, die du vielleicht auch vermieten möchtest, dann ist Independesk auch die richtige Anlaufstelle für dich. In Bezug auf Carsten und Independesk findest du alles in den Shownotes. Den Carsten findet man sehr gut auf LinkedIn. Dort kann man ihn auch direkt kontaktieren. Ich glaube, das Support-Team freut sich und Carsten auch. Und zu Independesk, die Webseite und zur App, gibt es auch Links in den Shownotes. Das letzte Wort überlasse ich dir, Carsten. Und ich sage schon mal bis zur nächsten Episode. Ich verabschiede mich. Bis dahin, dein Pascal. Auf Wiedersehen. Ciao.
Danke. Ich möchte eine Sache noch sagen. Es geht hier gar nicht so darum, eine Lösung am Markt zu etablieren und die durchzudrücken, sondern es geht darum, gemeinsam zu entwickeln, zu entscheiden, und das machen wir alle gemeinsam, wie wir in den nächsten Jahrzehnten zusammenarbeiten wollen. Und dafür lohnt es sich zu arbeiten, zu kämpfen, dafür lohnt es sich für mich, jeden Tag aufzustehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.